willkommen zur neuen deutschen Nachhaltigkeit. Mein Name ist Andreas Rickert und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen eine neue deutsche Nachhaltigkeit. Zum einen, wir sehen die ganzen Herausforderungen da draußen, brauchen wir Lösungen und die kommen eben aus der Nachhaltigkeit beim Thema Klima, Bildung, Ungleichheit etc. Zum anderen sind es aber nicht nur die Herausforderungen, sondern es sind eben auch die großen Chancen, die da drin liegen. Und deswegen, wir werden gleich mit Buzzwords arbeiten, wie Impact Investing und so weiter. Es ist aber am Ende des Tages etwas, was sich für mich eigentlich aus der Grundidee der sozialen Marktwirtschaft nahtlos ableitet. Und deswegen finde ich auch, dass wir aus Deutschland heraus ein Hotspot sein sollten für das Thema Nachhaltigkeit. Also eigentlich ganz, ganz viele Argumente auf der Habenseite. Nichtsdestotrotz, und das ist meine Wahrnehmung, kommt so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit gerade auch unter die Räder. Also es wird inflationär genutzt, wir haben Greenwashing. Ich sehe, dass es teilweise auch sehr komplex ist oder komplex dargestellt wird. Da gehen wir gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein. Aber ich sehe auch, dass es mittlerweile einen gewissen Kulturkampf gibt. Und all das macht mir natürlich auch Sorgen. Und das ist der Grund für unseren Podcast, weil ich würde sehr gerne mit Expertinnen und Experten immer tief reingehen. Was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Aber vor allen Dingen, wie können wir die Chancen der Nachhaltigkeit wirklich nutzen? Und insofern freue ich mich sehr, dass ich mit dir, Katharina Reuter, jetzt die Expertin, ich glaube, das darf ich durchaus so sagen, zum Thema Nachhaltigkeit haben. So ein ganz paar Sachen sage ich am Anfang zu dir, dann reden wir aber auch über deinen Werdegang, der dich hier hingebracht hat, wo du auch etwas dazu erzählst, bevor wir dann auf die wirklichen tiefen Themen kommen. Aber was ich schon bemerkenswert finde, ist, du hast das Bundesverdienstkreuz und das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, nicht nur wie toll deine Arbeit ist, sondern auch, dass diese Themen mittlerweile auch auf der höchsten Ebene angekommen sind und entsprechend dann auch geehrt werden. Und das darf ich, glaube ich, auch sagen, wir dürfen dich mittlerweile Professorin nennen, weil du eine Honorarprofessur hast. Also insofern herzlich willkommen, Professor Dr. Katharina Reuter.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Sehr schön. So. Bevor wir, wie gesagt, jetzt in die inhaltlichen Themen gleich runtergehen, würde ich gerne so ein bisschen mal beleuchten, wie bist du eigentlich hier hingekommen? Und hier hingekommen meine ich jetzt nicht quasi rein physisch, ob mit Zug oder Auto, sondern du warst ja nicht morgens auf und bist auf einmal Verbandschefin, sondern was sind eigentlich die Stationen, die dich da hingebracht haben? Und vielleicht, wenn du das erzählst, würde mich auch eine Sache besonders interessieren. In Deutschland haben wir immer die Tendenz, nur auf das zu gucken, was shiny ist. Vielleicht kannst du ja auch, indem du so ein bisschen sagst, was dich hierher gebracht hat, mal auf irgendetwas kommen, was nicht geklappt hat. Anders gesagt, the biggest failure in deinem bisherigen Werdegang.
Oh, ja, viele Fragen. Wie bin ich hierher gekommen? Also die Geschäftsführung vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft ist wirklich mein Traumjob, weil da super viele Sachen auch aus meiner Biografie eben zusammenkommen. Also das ist diese Prisepolitik, das ist der enge Kontakt zur Wirtschaft, das ist dieses Arbeiten eben an Nachhaltigkeitsthemen. Also das ist irgendwie so, als hätte es nicht anders sein können, dass ich diesen Job mache. Und wie hat das alles angefangen? Ich bin tatsächlich so in dieses zivilgesellschaftliche Engagement eingestiegen, nachdem ich mit 15 Auschwitz besucht habe mit einer Gedenkstättenfahrt und wir zurückkamen und auch noch ein paar andere aus dieser Gruppe Jugendlichen. Wir hatten so diesen ganz starken Impuls natürlich nie wieder, schlimm auch wie aktuell das heute wieder ist, aber eben sozusagen das mitzunehmen und dann zu überlegen, okay, was heißt das eigentlich? Und ich habe mal damals für mich daraus mitgenommen, okay, ich will nicht irgendwo nur daneben stehen und gucken, wie Dinge passieren, sondern ich will mich einbringen in die Gesellschaft. Und dann habe ich auch ganz früh schon eben kandidiert für ein kommunalpolitisches Amt in der Bezirksverordnetenversammlung. Und da habe ich dann mit 18 kandidiert. Und als ich das erste Mal wählen konnte, konnte ich sozusagen mich selber wählen und habe aber da total frustrierende Erfahrungen gemacht. Also so gerade dieses ganze Thema Frauen-Empowerment, das war halt damals noch überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Und ich habe als Jüngste eben die Sitzung mit eröffnet und habe sozusagen vorne gesessen während der ganzen Sitzung. Und dann hast
du... Das heißt, du bist gewählt worden dann?
Ja, ich bin gewählt worden.
Ja. Okay, das ist ja schon noch wichtig. Also Glückwunsch, ja, nachträglich.
Ich war Spitzenkandidatin, von daher, das war...
Darf ich fragen, für welche Partei du damals dann angetreten bist?
Für die Grünen.
Okay.
Genau. Die hatten nämlich auch, das war ja damals in dem Sinne, die waren gefühlt ja irgendwie immer eine junge Partei. Und als ich dann so 16, 17 war, haben wir aber gesagt, ihr habt noch gar keine Jugendorganisation, wäre das nicht mal was? Euch könnte so ein bisschen frischer Wind auch gut tun. Und sozusagen über diese Schiene, weil wir diese Jugendorganisation aufgebaut haben, bin ich dann sozusagen auch in die größere Politik sozusagen mit rein reingekommen. Und aber was ich sagen wollte, dass eben die alten weißen Männer nach dieser Sitzung zu mir das Einzige, also nichts Inhaltliches oder so, sondern nur nach Frau Reuter, sie hätten ja schon mal ein bisschen mehr lächeln können.
Ja, das erwartet man halt von jungen Frauen, dass sie lächeln und nicht inhaltlich versiert sind.
Ja, und weil du ja gefragt hast, was hat eigentlich nicht geklappt, als meine beiden Söhne dann auf der Welt waren, wollte ich einen Job, wo ich nicht so viel Verantwortung habe und habe mich auf Assistenzstellen beworben und hatte aber sozusagen in der vorigen Laufbahn eben schon meine Promotion gemacht und eine Geschäftsführungsstelle gehabt und das ist total spannend, ich wurde nicht mal zu den Bewerbungsgesprächen eingeladen.
Weil du vermeintlich überqualifiziert dann warst? Okay.
Und für mich war das echt so ein Stückchen traurig, weil also ne, am Ende blieb mir nichts anderes übrig, als dann einen Job zu nehmen, wo ich ganz viel aus mir selbst raus und Verantwortung und dann auch eben einfach auf die Kinder hinten anstellen, wegen dieser Verantwortung. Und ich wollte eben explizit was, wo ich nicht so viel, und das hat zum Beispiel nicht geklappt.
Interessant. Ja gut, da können wir, glaube ich, noch als Gesellschaft insgesamt viel lernen. Wie kriegen wir die Vereinbarkeit hin? Und dass halt auch wir von diesem Mantra wegkommen, eine Karriere muss immer nur linear nach oben gehen. Man darf auch mal einen Schritt zur Seite machen. Ja. Aber gut, du hast es halt dann trotzdem weiter geschafft. Aber ich springe nochmal ganz kurz zurück. Ist es nicht die politische Karriere geworden? Hast du das bewusst entschieden oder hat es sich dann einfach nicht ergeben oder nicht geklappt? Weil eigentlich, wenn du mit 18 schon im Stadtparlament warst, hättest du eigentlich die nächsten Schritte dann Land und irgendwann vielleicht auch Bundesebene machen können.
Ja, das stimmt. Ich habe immer total gerne inhaltlich gearbeitet und auch so in verschiedenen inhaltlichen Foren mich eben beteiligt und habe dann aber gemerkt, weil ich eben einfach, und das ist dann dieser starke Nachhaltigkeitslink, der mich irgendwann gepackt hat, dass ich eben für dieses ganze Thema unsere Ernährung, unsere Böden, unsere Landwirtschaft, dafür total brenne. Und habe das ja auch studiert, Agrarwissenschaften, und wollte aber eben beispielsweise an diesem Thema, wo sind denn auch Hemmnisse, dass sich Bioprodukte zum Beispiel besser vermarkten lassen, da wollte ich stärker zu forschen. Und da habe ich eben irgendwann gemerkt, das passt nicht beides zusammen. Ne? Dieses Engagement mit sehr vielen einfach Abend- und Nachtsitzungen und dann noch diese Promotion und meine Stelle an der Uni, das ging dann sozusagen nicht alles zusammen. Und dann habe ich einfach da meinem Leidenschaftsthema der Agrar- und Ernährungswende den Vorzug gegeben, habe mich da eben tiefer reingegraben. Und das ist auch bis heute, gerade wenn ich so auf jüngste Entwicklungen gucke, wie gerade Frauen in der Politik eben dann auch, also die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock, die Angriffe, aber auch immer wieder, ne, Anne Spiegel, diese Familienministerin, die kritisiert wurde, weil sie im Urlaub war. Also so, das ist, da habe ich oft das Gefühl, also man sagt das ja so leicht hin, Politik ist ein Haifischbecken, aber du musst schon wirklich Opfer bringen. Und da hätte ich heute wirklich viel mehr Fragezeichen. Als früher hätte ich bestimmt immer gesagt, eben ich will das unbedingt auch nochmal irgendwie versuchen, für den Bundestag zu kandidieren oder. Aber dadurch, dass ja auch meine Tätigkeit für den Verband parteipolitisch unabhängig ist, ruht in dem Sinne da auch meine Parteimitgliedschaft. Und ich habe eben gar keine Verantwortung dort mehr, keine Gremien, die ich irgendwie betreue. Von daher...
Nein, es ist auch erstmal gut, dass du an der Stelle bist, wo du bist. Da sind wir in dem Sektor, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar. Und ich nehme schon wahr, dass es in Deutschland ein bisschen aufbricht. Also wenn man früher nur über die Ochsenkarriere es geschafft hat, irgendwann mal in den Bundestag zu kommen, wird es ja etwas durchlässiger. Ich sage jetzt nochmal die Organisation Brand New Bundestag, die sich auch dafür einsetzt, dass Quereinsteigerinnen reinkommen können. Also insofern, wir reden in 10 Jahren nochmal. Okay. Und vielleicht bist du dann auch eine MdB und hast dann andere Erfahrungen gemacht. Bevor wir gleich nochmal auf den Bundesverband zu sprechen kommen, noch mal ein ganz kleines bisschen einmal um dich als Person, ein ganz paar Fragen. Wir fangen soft an, aber dann werden es auch inhaltliche Fragen hinten raus. Also immer Ja-Nein-Fragen, oder du musst halt und beantworten. Hund oder Katze?
Katze.
Berg oder Strand?
Berge.
Okay, das passt. Ich sag gleich auch noch mal ganz kurz was zu dem Setting. Das haben wir schon so ein bisschen als Cliffhanger aufgebaut. Metallica oder Vivaldi?
Vivaldi.
Bier oder Wein?
Wein.
So, das waren jetzt die leichten Fragen. Ja. Aber jetzt haben wir schon mal ein etwas besseres Bild auch von dir als gleich Person. So, du kriegst jetzt ein halbes Jahr Sabbatical. Musst dich jetzt entscheiden. Machst du das? Genau, das ist schön. entweder darfst du in die USA oder nach China. Wo gehst du hin?
Boah. Ich gehe nach China.
Warum?
Also ich war interessanterweise wirklich noch nie in den USA, weil das war früher für mich immer der Inbegriff des Kapitalismus. Und genauso wie ich früher gesagt habe, ich heirate nicht, war für mich irgendwie auch klar, ich will nicht in das Land von Coca-Cola. Und das ist aber natürlich dann total aufgebrochen. Und die ganzen letzten Jahre hätte es mich an verschiedensten Stellen, unter anderem die Startup-Bewegung, aber auch zum Thema regenerative Landwirtschaft. Also es gibt zig Themen, die ich mir gerne angucken würde in den USA. Aber jetzt unter Trump scheint mir das unmöglich. Von daher dann China.
Dann mach China. Ist auch nicht so viel angenehmer, glaube ich, aber und bestimmt spannend. Da blutet mir natürlich jetzt das Herz, wenn ich den Exkurs machen darf als Transatlantiker. Also nicht nur, dass ich Kind der 80er bin, entsprechend sozialisiert, sondern ich habe ja auch lange da gelebt. Das ist schon schlimm, aber ich bin fest davon überzeugt, die kriegen die Kurve wieder zurück. Aber gut, jetzt nächste Frage. Jetzt kommen wir, melde ich mal etwas mehr in die Wirtschaft oder vor allen Dingen in die Finanzwelt hinein. Also ich gebe dir 1 Million Euro, die musst du spenden. So, und jetzt kannst du entscheiden. Entweder du spendest das für das World Food Program unmittelbare Hilfe im Sudan für Essen oder für eine Gender-Setting-Organisation, die sich für eine Änderung der Klimagesetze einsetzt. Wo gibst du die Millionen hin?
Das andere war quasi politisches Agenda-Setting.
Genau,
für...
Genau.
Ja, dann für die politische Organisation.
Weil?
Weil ich fest daran glaube, welchen Hebel politische Rahmensetzung hat und politische Leitplanken. Das bricht sich sozusagen durch so viele Ebenen, dann über, ne, durch die Wirtschaft und eben durch.
Nein, finde ich schön, ist auch eine unfaire Frage, weil es halt
so
Sachen sind.
Also ich würde es natürlich aufsplitten und gerecht verteilen und noch andere Dinge dazu nehmen.
Aber es zeigt,
aber wenn man entscheiden muss. Ja.
Die gewisse Perspektive, man kann halt unmittelbar kurativ jetzt Not lindern und das ist manchmal auch wohltuend, wenn man das erleben kann, aber am Ende des Tages müssen wir Systeme ändern, damit halt Leid in der Zukunft gar nicht mehr so massiv auftritt. Also insofern, ich wüsste es wahrscheinlich auch nicht, aber im Zweifel, wenn ich gezwungen würde, würde ich auch so entscheiden. So, nochmal die Millionen auf dem Tisch. So, jetzt darfst du entscheiden, jetzt musst du investieren. Wir reden jetzt nicht mehr über Philanthropie, sondern wir reden über Investment. 1 Million in Startups oder 1 Million in Aktien. Natürlich gehe ich davon aus, dass du in nachhaltige Aktien investierst.
Genau,
das ist sozusagen jetzt mal, und ich gehe auch davon aus, dass du in nachhaltige Impact-Startups investieren würdest, aber was ist eher dein Cup of Tea?
Ich würde dann das in Startups investieren. Weil, also, ne, ich kenne jetzt nicht die genaue Zahl, wie viel dann auch an eben Ausfällen und Dingen, die nicht klappen, aber genau da schlummert sozusagen dieses Innovationspotenzial und alles das, was ja auch unsere Wirtschaft ausmacht, dieser Erfindergeist und dieses Unternehmerreichtum. Ja, das würde ich machen.
Okay, sehr gut. Das war jetzt nur noch mal der Qualifikationstest. Du bist im Verband genau an der richtigen Stelle, weil du denkst politisch und versuchst, die Rahmenbedingungen zu ändern. Und bei euch im Verband sind ja auch sehr, sehr viele junge Unternehmen, die ihr dann versucht, auch groß zu machen, dass sie dann irgendwann auch mal an der Börse gelistet sind. So, also insofern danke dafür. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer nochmal in die Thematiken rein. Mich würde erst einmal noch kurz interessieren, stell mal den Bundesverband vor, was ihr macht, wie groß ihr seid. Ich will mal einen Begriff sagen, er wird auch häufig als der grüne BDI bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das die Tanja Gönner so toll findet, dass da eine Konkurrenz entsteht, weil eigentlich sollte ja die gesamte Wirtschaft nachhaltig agieren, aber im Moment, glaube ich, sind wir da noch nicht ganz. Aber erzähl mal ein bisschen, was ihr eigentlich mit dem Bundesverband macht und wer ihr seid.
Gerne. Also so in einem Satz zusammengefasst würde ich immer sagen, weil wir sind nämlich gemeinnützig, das ist das Interessante. Und in einem Satz gesagt, holt der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft die Stimme des Planeten an den Tisch bei wichtigen Entscheidungen eben über die Leitplanken der Wirtschaft. Und was sind wir? Wir sind ein Unternehmensverband. 700 Unternehmen aus ganz Deutschland sind bei uns Mitglied, auch ein paar aus Österreich und ein paar aus der Schweiz, die einfach dann aber eben auch viel auf dem deutschen Markt unterwegs sind und einfach sagen, dass die Arbeit wichtig ist. Wir nehmen nicht jeden. Wir werden auch nicht der Verband sein, der eben zehntausende Mitglieder hat, weil es schon wichtig ist und auch unsere Glaubwürdigkeit gegenüber der Politik untermauert, dass bei uns die Unternehmen zusammenkommen, die eben wirklich zum einen Nachhaltigkeit im Kerngeschäft berücksichtigen, verankert haben, aber eben auch dann die Lösungen anbieten, die wir brauchen für bestimmte Probleme dieser Zeit. Und genau mit dieser Mischung und dieser Praxisnähe, also zum Beispiel auch alle, die bei uns im Vorstand ehrenamtlich mitarbeiten, das sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer, die jeden Tag auch eben unternehmerische Entscheidungen treffen und dann mit dieser Erfahrung von ja zum Teil jahrzehntelanger Nachhaltigkeitsexpertise dann eben auch gerne die Impulse in die Politik bringen.
Sehr gut. Ihr seid mittlerweile ein gesetzter Player. Du bringst die Stimme des Planeten, das ist ein schöner Begriff, mit an den Tisch bei Entscheidungen. Das war aber nicht von Anfang an so. Also insofern, lass uns doch mal so ein ganz kleines bisschen unter die Motorhaube gucken, wie du das hingekriegt hast. Und ich glaube, das ist schon primär dein Verdienst, dass ihr auf einmal doch in dem politischen Geschehen eine solche wichtige Stimme geworden seid.
Das ist natürlich immer Teamwork, aber es ist schon, ich hatte manchmal ein bisschen den Eindruck, ich habe den Verband aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst. Also weil eben, ich hätte mich da nicht beworben, wenn ich nicht fest daran geglaubt hätte, dass es eben auch in diesem Konzert der Wirtschafts- und Unternehmensverbände genau so einen Ort für die progressiven Unternehmen auch braucht. Und dann habe ich angefangen, darin zu arbeiten und habe aber eben festgestellt, ich muss eigentlich jedem erklären, wer wir sind.
Ihr hattet auch noch einen anderen Namen.
Wir hatten auch noch einen anderen Namen. Und immer, wenn ich dann so gesagt habe, ja, ich mache das und das, so, hä, noch nie gehört. Und das ist total schön, dass das heute anders ist. Und eben, wenn du dir überlegst, oder zumindest war das damals meine Überlegung, dann natürlich eben auch immer gemeinsam mit dem Vorstand, aber was braucht man, um gute Lobbyarbeit zu machen? Und es sind zwei Zutaten. Man muss dich kennen als Akteur und es muss natürlich auch eine vernünftige Anzahl Unternehmen dahinter stehen. Und da ist einfach schön, die Entwicklung zu sehen, dass aus den 140 Unternehmen, die damals Mitglied waren, eben heute schon die 700 geworden sind und wir quasi auf die 1000 zugehen. Das ist einfach gut, weil das natürlich auch den Unternehmen im Verband, aber auch außerhalb gibt's in dem Sinne mehr Sicherheit, dass es auch ein vernünftiger, ernstzunehmender Ort ist, aber auch unseren politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern, die wir treffen. Ist das irgendwie eine andere Relevanz, wenn Sie sehen, ach Mensch, da sind auch große namhafte Unternehmen zum Beispiel Mitglied, wie DM oder Remondis und große Versicherungen wie die Zürich oder die Bayerische, die eben dann ja auch mit ihrer Nachhaltigkeitsexpertise nochmal ganz andere Felder bedienen, aber auch Nachhaltigkeitspioniere wie die GLS Bank, viele Mittelständler, einfach auch Firmen, die Made in Germany hochhalten, wie SMA, also einfach cooler Mix.
Mhm. Ja, und das ist eben das Schöne, dass halt Nachhaltigkeit die Klammer ist, die so viele zusammenbringt. Also deswegen Glückwunsch, dass ihr so viel Gravitas mittlerweile habt. Das ist sicherlich zum einen deiner Arbeit, eurer Arbeit geschuldet, ist vielleicht aber auch ein Indikator dafür, dass dieses Thema wirklich immer bedeutender und wichtiger wird. Also insofern freue ich mich da sehr drüber. Ich würde gerne noch mal kurz auf Nachhaltigkeit eher im definitorischen Sinne kommen. Wie würdest du Nachhaltigkeit definieren? Du hast eben auch gesagt, ihr schließt auch Unternehmen aus. Also was ist für dich Nachhaltigkeit?
Es ist schon auf jeden Fall dieser Dreiklang aus Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Soziales. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, dass wir die Stimme des Planeten an den Tisch bringen, das ist auch aus der Historie des Verbandes, war das immer ein starker ökologischer Fokus. Aber über die ganzen letzten Jahre hat sich das sehr viel weiterentwickelt, die soziale Nachhaltigkeit noch viel stärker mitzudenken. Also weil einfach natürlich jetzt nicht nur das Thema soziale Innovation, Menschenrechte in der Lieferkette und. Also auch das sind heute Kernthemen vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Von daher müsste man eigentlich sagen, den Planeten und eben auch die Stimme der Menschen in der ganzen Lieferkette, die wir eben mit an den Tisch bringen. Also von daher, die einfache Erklärung von Nachhaltigkeit ist wirklich, dass man diese drei Dinge ausbalanciert und eben nicht wie in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem zuvor eben der Profit die anderen Dinge dann überwiegt und man eben sagen kann, ja, wir haben jetzt hier zwar drei verschiedene Säulen und klar, das liest man ja auch eigentlich auf jeder Webseite, die Menschen sind uns wichtig und die Umwelt ist uns wichtig, aber wie wichtig, wenn du es eben nebeneinander setzt?
Ja, in der Tat, das ist der Gleichklang oder Dreiklang, den man ausbalancieren muss. Wir kommen gleich mal dazu, auch welche Forderungen ihr als Verband habt, weil natürlich sind wir längst noch nicht da, wo wir hin müssen und ich glaube auch dafür brauchen wir andere regulatorische Rahmenbedingungen.
Jetzt seid ihr ein deutscher Verband. Ich glaube ja auch, dass wir in Deutschland, ich hatte es in meiner Intro auch gesagt, schon eine gewisse Tradition haben, was das Thema anbelangt. Gibt es für dich etwas wie die deutsche, eine deutsche Nachhaltigkeit, die sich auch unterscheidet von anderen Teilen der Welt?
Puh, also wenn dann vielleicht mit, aber das ist natürlich auch jetzt der aktuellen Debatte geschuldet, wenn dann ist sicherlich ein Fehler im deutschen Weg gewesen, es irgendwie zu verkrampft und zu wenig Spaß betont zu verfolgen. Also weil, wie willst du Menschen für ein Thema gewinnen, wenn nicht eben auch, genau, das Thema Genuss und das macht auch Spaß und das ist ein schöner Lebensstil, wenn diese Sachen mitschwingen. Und ich finde, das ist eben, also da, die Lösung habe ich auch noch nicht. Wie findet man diesen Weg, dass einerseits man auch natürlich den Menschen Dingen zumuten muss? Also das haben wir, finde ich, jetzt auch unter der Ampel gesehen. Da ist plötzlich diese ganze abstrakte Nachhaltigkeitspolitik, die ist plötzlich den Menschen ja total nahe gerückt. In den eigenen Heizungskeller, ans eigene Auto ran und plötzlich hast du gemerkt, es sind im Zweifel wirklich Entscheidungen, die wehtun. Und wie schaffen wir das, diesen Mix aus, dass man natürlich eben ehrlich sein muss und sagen muss, das ist nicht nur ein Spaziergang. Transformation tut auch weh und wir werden uns von Sachen verabschieden müssen und dafür werden andere tolle Sachen hinzukommen und in anderen tollen Bereichen Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel in der Kreislaufwirtschaft und. Aber wie schaffen wir das alles, ohne den Spaß dabei zu verlieren? Weil es gibt doch so einen Spruch, ne, wenn ich nicht tanzen kann, dann ist es nicht meine Revolution. Und da bin ich voll dabei. Also weil das ist eben einfach. Und deswegen, wenn du fragst, gibt es irgendwas, was die deutsche Nachhaltigkeit auszeichnet, dann vielleicht ein Stück weit zu viel Ernsthaftigkeit, zu viel Komplexität. Du hast es ja in deinen einleitenden Worten gesagt. Das ist auch was, worüber ich immer wieder nachdenke. Wie schaffen wir es eigentlich? Der Populismus ist so erfolgreich mit den einfachen Antworten. Wie schaffen wir es denn jetzt eigentlich von unserer Seite, genauso erfolgreich zu sein, auch einfachere Worte zu benutzen und trotzdem dabei nicht populistisch zu werden?
Good luck. Nein, das ist in der Tat nicht trivial. Aber es ist alternativlos, um mal auch diesen Begriff wieder zu bemühen, aber wir müssen eben auch, das ist wie so ein Kalenderspruch, alle mitnehmen auf diesem Weg. Aber ich glaube in der Tat, der erste Schritt ist dabei erstmal die Ehrlichkeit, also dass man auch sagen muss, was sind die Konsequenzen, wenn wir es nicht machen und vielleicht auch wirklich zu gucken, dass wir es mit schöneren, besseren Narrativen auch machen, weil es ist nicht alles so schwer, zumindest nehme ich so wahr. Aber du hast jetzt auch den Populismus benannt. Es ist mittlerweile ein Thema des Kulturkampfes geworden und da müssen wir, glaube ich, schleunigst wieder raus und ich hoffe und denke, dass ihr da auch als Verband etwas zu beitragen könnt, dass es eben nicht in einer Ecke auf einmal politisch verortet ist, sondern eigentlich über alle Gruppen hinweg geht.
Total. Und dafür ist aber das Allerwichtigste, dass wir aufhören, es gegeneinander auszuspielen. Also weil das ist inzwischen gelungen, dass du sozusagen Klimaschutz ausspielst gegen Bürokratie, Menschenrechte ausspielst gegen Innovationsfreudigkeit. Und das ist Quatsch. Also wir müssen die Sachen ja einfach zusammendenken. Und ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, wir können jetzt Themen irgendwie erstmal wegschieben, die mit sowas wie Klimaschutz zu tun haben. Denn der Klimaschutz lässt sich nicht wegschieben und der lässt sich auch nicht aufschieben. Im Gegenteil, wir müssen ja viel schneller werden. Deswegen macht mich das manchmal ganz kribbelig, wenn ich auch die Argumente jetzt aus der Union beispielsweise höre, die da eben lauten, ja, aber Frau Reuter, ist eben gerade kein Mainstream, können wir uns gerade nicht drum kümmern. Klimaschutz machen wir später. Und das ist so, das ist dieses Ausspielen gegeneinander, was ich meine, was, glaube ich, ganz gefährlich ist, weil am Ende fällt es unserer Wirtschaft auf die Füße. Also das ist ja das Interessante, wenn wir aus dieser Gutmenschen-Argumentation eben auch wegkommen und uns angucken, was heißt es denn eigentlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Was heißt es denn für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Na, für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind ja bisher viele Dinge treten ein oder können wir beobachten, wo wir sehen, dass eben mit grüner Technologie, Nachhaltigkeitslösung auch neue Märkte erschlossen wurden. Mhm. Also das war hier der ganze Solarboom, bevor wir ihn dann an China abgegeben haben. Aber das ist natürlich eben auch dieser ganze Cleantech-Bereich, wo Europa und Deutschland gerade noch sozusagen bei den Patentanmeldungen die Nase vorn hat, aber wo natürlich eben auch einfach durch diese enorme Verunsicherung der Politik ich prophezeie, dass das einen Einbruch geben wird und uns China an der Stelle auch überholen wird im Bereich Cleantech. Also wo kommen wir her, dass es eigentlich sehr gut aussah, auch sozusagen für einen führenden Nachhaltigkeitsstandort in Deutschland und Europa. Bloß wir dürfen es eben nicht verspielen durch die Verunsicherung, die jetzt gerade passiert.
Genau, ich glaube, Stichwort Verunsicherung, wir kommen gleich nochmal auf die Chancen, wie man das auch forciert, ist auch, dass da natürlich bestimmte Sachen immer wieder hochgehalten wurden als Drohkulisse. Vielleicht kannst du ja noch mal erklären, was hat es eigentlich mit der Berichterstattung auf sich? Was hat es auch mit dem Lieferkettengesetz auf sich? Weil ich glaube, viele kennen nur diesen Begriff oder diese beiden Begriffe und sind davor wahnsinnig ängstlich und denken, das sind halt Bürokratiemonster. Vielleicht kannst du ja mal deine und eure Einschätzung zu diesen beiden Themenkomplexen sagen.
Ja. Beides zahlt eigentlich darauf ein, dass wir heute unternehmerische Verantwortung ganzheitlich denken und eben nicht am Betriebstor, am Werkstor enden lassen, sondern eben sagen, okay, die reicht in die Lieferkette hinein, die Verantwortung, aber die reicht eben auch, und deswegen ja das Thema Planet, die reicht eben auch beim Thema CO2-Emissionen und Umwelteinträge, negative Umwelteinflüsse, dahin reicht sie sozusagen auch. Und wenn man sich das anguckt, dass wir sagen, okay, unternehmerische Verantwortung schließt heute ganzheitlich gedacht diese beiden Dinge mit ein, dann brauchst du dafür auch Tools und Instrumente. Also eigentlich jetzt erstmal ganz nüchtern betrachtet, ist sowohl das Lieferkettengesetz als auch diese Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sind so wie zwei Werkzeuge aus einem Instrumentenkoffer, aus einem Werkzeugkoffer, wo man sagt, okay, und damit könnt ihr das machen. Dieses neue Normal, damit könnt ihr da dran schrauben. Und das Spannende ist ja, dass zum Beispiel bei Finanzbuchhaltung keiner in der Wirtschaft würde dir sagen, hier meine Finanzbuchhaltungsabteilung macht gar keinen Umsatz, das ist nur Bürokratie, was soll das eigentlich? Und plötzlich aber beim Thema, wenn es darum geht, die ökologischen und sozialen Leistungen eines Unternehmens eben aufzuschlüsseln, dann heißt es plötzlich Bürokratie. Und ich glaube, da steckt eben der Fehler im System, und natürlich steckt da nicht nur der Fehler im System, sondern da wurde ganz, ganz viel Lobbyarbeit dafür betrieben, dass heute das wie so ein klebriges Kaugummi, dieser Bürokratievorwurf eben diesen neuen Werkzeugen, wo du auch ganz einfach hättest sagen können, ach cool, ein neues Instrument für mein Business, wie ich das manage und wie ich sozusagen ganzheitlicher auf meine Verantwortung gucken kann. Das ist ja cool. Das ist neu. Okay, ja, das ist anstrengend. Aber guck mal, die Kammern helfen mir, das umzusetzen. Der BDI hilft mir, das umzusetzen. Alle sind dabei und sagen, hier ist unsere Hand. Das ist ein neues Tool. Wir schaffen das zusammen. Aber genau das wurde nicht gemacht. Und das werfe ich denen auch vor. Die haben von Anfang an versucht, das auszusitzen und den Unternehmen gesagt, passt mal auf. Wir beschweren uns nochmal in Berlin. Wir beschweren uns in Brüssel. Wir kriegen das bestimmt. Und abgeschwächt. Und deswegen ist das so schwierig, dass von diesem neuen Normal gerade eben Stück für Stück wegbröselt. Und jetzt kommt aber die Pointe, die Banken und Versicherungen brauchen diese Daten eh. Und wer sind jetzt am Ende die Verlierer? Eigentlich die Unternehmer, die sozusagen darauf gehofft haben, dass die Kammern und BDI und Co. schon eben diese Nachhaltigkeitsregulierung abschwächen werden. Die haben nämlich sich jetzt nicht auf das neue Normal eingestellt. Und plötzlich kommt aber die Bank trotzdem um die Ecke und sagt, hier ist unser Fragebogen. Wir müssen unser Risiko übrigens so angucken, dass wir auch, und ja nicht nur Klimarisiken, es geht ja weiter. Die Commerzbank hat vor 3 Wochen auf einer Veranstaltung gesagt, es handelt sich nicht mehr um Jahre, sondern um Monate, bis sie jedes Unternehmen, was einen Kredit möchte, nach ihren Auswirkungen auf die Biodiversität fragen werden. Also das heißt, wir haben ja einfach viele, viele Themen, wo Unternehmen dann auch Wissen aufbauen müssen. Und das hat quasi wie so Knüppel zwischen die Beine geworfen bekommen. Und trotzdem ist es aber eben was, was sie bei der nächsten Police für eine Versicherung oder eben dem nächsten auch Investorengespräch, werden sie diese Daten wieder brauchen.
Ja, wir kommen gleich auf die Investorenseite. Aber danke nochmal auch, ist so zu frame, dass man wirklich sagt, es sind eigentlich Tools, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und ihr lernt ohnehin mit Tools arbeiten. Insofern werdet ihr auch das hinbekommen und nutzt sie auch. Es ist eben nicht nur etwas, was einem aufgebürdet wird, sondern es ist ein Steuerungsinstrument. Ich sehe auch immer das Thema als ein Risikosteuerungsinstrument, weil man natürlich frühzeitiger erkennt, wo möglicherweise Sachen auch nicht richtig laufen. Also insofern hoffen wir mal, dass mit dem Pragmatismus, den du da gerade reingebracht hast, es dann am Ende des Tages dann doch irgendwann mal auch in die vernünftige Umsetzung kommt.
Und trotzdem vielleicht nur einfach, damit das auch sozusagen klar ist, weil auch der BNW ist für Abbau von unnötiger Bürokratie und auch wir sehen Verbesserungspotenzial, wie diese Regulierungen ineinander greifen. Also nur, dass das sozusagen auch zu Protokoll gegeben ist.
Ist notiert, aber damit sind wir dann vielleicht wieder bei der negativen Seite der deutschen Nachhaltigkeit, dass man es dann vielleicht overengineert oder zu ernsthaft macht und vielleicht dann doch das Pragmatische manchmal fehlt.
Mir fällt gerade auf, wenn ihr ja deutsche Nachhaltigkeit heißt, dann habt ihr ja die Chance, das auch quasi mit einem super positiven Frame zu belegen.
Das ist unser Grundansatz. Ich bin fest davon überzeugt, das ist ein riesiges Potenzial und wir versuchen eben auch bei unseren Portfoliounternehmen diese Sachen positiv einzupflegen und unterstützen sie natürlich auch dabei. Also genau so, wie du es halt gerade geschildert hast. Bevor wir auf die Investorenseite springen, nochmal ganz kurz zu dem Verband. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was du schon gut findest auch im Markt. Was sind denn für dich politische Rahmenbedingungen, die man noch verbessern könnte, damit wirklich auch der Dammbruch passiert und die deutsche Nachhaltigkeit wirklich auch eine neue Renaissance hat?
Da hat man so ein bisschen Fusseln am Mund oder ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mir wächst ein Bart aus den Worten und vor mir haben diese Worte schon so viele andere gesprochen, weil es wirklich so eine Uraltforderung ist. Deswegen habe ich schon überlegt, vielleicht brauchen wir auch dafür einfach neue Worte. Man hat immer gesagt, wir müssen klimaschädliche Subventionen abbauen oder ich würde jetzt sagen, wir müssen fossile Fehlanreize beenden, weil das Abstruse ist ja, wir schreiben das Jahr 2025 und machen beides parallel. Wir fördern Klimaschutz und gleichzeitig geben wir Geld für fossile Vergangenheit aus. Und man kann das am Beispiel Kunststoffrezyklat so schön deutlich machen. Da wollen wir, dass die Unternehmen mehr Rezyklat einsetzen, also was schon mal in Benutzung war und im gelben Sack beispielsweise gelandet ist und dann wieder recycelt wird und dann zu Rezyklat wird. Also wir wollen, dass die mehr Rezyklat einsetzen. Aber wenn das Unternehmen machen wollen, dann müssen sie das am Markt doppelt so teuer einkaufen wie Neuplastik. Virgin Plastic, was eben aus Erdöl hergestellt wird, weil nämlich dieses Erdöl, was da drin steckt, gar nicht besteuert wird. Das heißt, mit einer relativ kleinen Anpassung, nämlich dass diese Mineralölsteuer einfach auch für das Erdöl in der Kunststoffproduktion Anwendung findet, könnten wir dafür sorgen, dass das, was wir uns politisch wünschen, wo wir uns nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, zig Strategien zu ausdenken, wie wir es quasi verbessern könnten wir mit diesem marktwirtschaftlichen Tool dafür sorgen, dass am Markt einfach Rezyklat günstiger zu haben ist. Also deswegen ist dieses und deswegen diese Fusseln am Mund, weil ich so denke, das ist doch irgendwie frustrierend, dass wir das schon seit 20 Jahren sagen. Aber fossile Fehlanreize beenden steht mal auf Platz 1. Und das Zweite ist, für öffentliche Beschaffung einfach nicht mehr nur darüber reden, dass wir da Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkriterien haben, sondern auch wirklich eben diese Kriterien aufstellen und alles, was an öffentlichem Geld ausgegeben wird, eben mit dieser Hebelwirkung versehen.
Sehr gut. Und in der Tat, das ist ein alter Bart, weil ich erinnere mich genau daran. Ich habe mal vor, glaube ich, mittlerweile 7, 8 Jahren im Nachhaltigkeitsrat gesessen. Das ist ein stehendes Beratergremium im Kanzleramt und da waren exakt das die beiden Top-Themen. Aber wir bleiben dran oder ihr bleibt dran.
Jetzt und diese Verunsicherung beenden. Also das nehme ich auch wirklich gerade jetzt der aktuellen Koalition übel, dass sie, bevor sie an die Presse treten, nicht darüber nachdenken, ob jetzt irgendwas Halbgares, was noch gar nicht in der Koalition abgeklärt ist, zu welchen Einbrüchen das ja nicht nur bei unserer Wirtschaft führt, aber im ganzen Effizienzbereich, im Bereich Wärmepumpen, das ist doch Wahnsinn, was da gerade an Verunsicherung betrieben wird für eine Zukunftstechnologie, wo der Markt eigentlich auch gerade gezeigt hat, wir haben es verstanden, im ersten Quartal sind mehr Wärmepumpen als Gasheizung verkauft worden. Das heißt, es bewegt sich auch was und jetzt reden wir schon wieder darüber, ach, man könnte ja vielleicht die Förderung einstampfen oder, wie Söder sagt, drastisch reduzieren. Das ist halt auch Gift für unsere Wirtschaft.
Ja, aber das ist in der Tat, was Politik der ruhigen Hand uns mal ganz gut tun würde, da einfach eine Kontinuität. Wir haben ganz kurz schon mal gesagt, wir brauchen auch Geld. Wir haben schon über Investoren gesprochen. Hast du den Eindruck,
dass für nachhaltige Investments, das heißt also sowohl welche, die in der Startup-Phase sind, aber vielleicht auch welche, die schon etablierte Unternehmen sind, die entsprechendes Kapital brauchen, es einfacher ist mittlerweile an Geld ranzukommen als bei nicht nachhaltigen Unternehmen? Hast du da einen Unterschied festgestellt?
Also es gab jetzt auf jeden Fall eine Phase und ja auch Studien, die es gezeigt haben, dass nachhaltige Startups ein Stück weit einfacher an Geld kommen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es dann auch für die Skalierungsphase ausreicht. Mhm. Und quasi, wenn wir uns angucken, dass diese Risikoaversion, also weil du ja auch vorhin gefragt hast, investieren in Aktien oder in Startups. Also gerade in Deutschland diese Risikoaversion, dass eben der ganzen Startup-Finanzierung schon auch nicht gut tut. Auch in den ganzen Cleantech, Deeptech und Greentech-Bereichen. Und also das ist das eine. Und ich finde aber eben so das nächste große Problem, was wir gerade sehen, wenn wir an Windparks und andere Investitionen denken, die wirklich auch viel Geld brauchen, dass es da gut wäre, wenn es eben auch von politischer Seite aus ein Instrumentarium gäbe, wo das besser abgesichert ist. Also weil wir lesen ja jetzt gerade in der Presse den Fall über Ørsted, das dänische Unternehmen, was vor der Küste von Rhode Island den großen Windpark, also und es gibt die Verträge dazu, dass es den baut und der ist, ich glaube, zu 80% fertig und jetzt hat die Trump-Regierung das sozusagen gestoppt und annulliert und also so, das ist irgendwie, also ich finde diese Verunsicherung auch wiederum, die dann natürlich Investoren daraus mitnehmen müssen, das ist schon ein harter Schlag ins Kontor, weil eben eigentlich natürlich dieses Thema Investitionen in Cleantech, Greentech jetzt ein sicheres Pferd ja auch war, weil man wusste, dass es rund um die Welt ein Thema auf was gesetzt wird. Also das ist spannend, dass in der deutschen Debatte ja ganz oft gesagt wird, was ist denn mit China, was ist denn mit Indien? Und wenn man da hinguckt, sieht man ja aber, dass die wahnsinnig investieren in Erneuerbare. Mhm. Die wahnsinnig investieren in grünen Wasserstoff, sie wahnsinnig investieren in Batterien und wir nämlich da wahrscheinlich bald nicht hinterherkommen, weil wir hier gesagt haben, wir machen jetzt mal, wie war das, ne? Wir haben jetzt irgendwie dem Klimaschutz wurde zu viel Bedeutung zugemessen, wir machen jetzt mal eine Pause.
Ja, aber da gucken wir jetzt wieder auf die staatliche Seite. Ich sehe ja stark die private Seite und da merke ich, dass sehr viel Interesse gibt, eben auch in den Bereich Impact Investing reinzugehen. Und sicherlich auch, weil es Spaß macht. Wir haben ja eingangs auch über Spaß gesprochen und dass es Freude machen darf, aber weil man eben auch die großen Chancen sieht. Und ja, wir brauchen den Staat, der den Rahmen setzt, aber am Ende des Tages, das meiste Kapital liegt in privaten Händen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wenn wir darauf gucken, wie viel Kapital wir in Deutschland haben, dass das entsprechend mobilisiert wird. Und dann schaffen wir es auch, dass da genug dann bewegt wird.
Und bis vor kurzem kannte man ja auch den Begriff Impact Investing, außer in Fachkreisen gar nicht. Also und deswegen finde ich euren Ansatz auch gut zu sagen, lasst uns rausgehen, lasst uns darüber reden, dass das Spaß macht, dass man damit Geld verdienen kann, weil das ja dann eben einfach auch ja, noch mehr Menschen anstecken wird.
Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, was du da getroffen hast, denn in der Tat, das ist sozusagen, glaube ich, unsere gemeinschaftliche Mission. Wir wollen, dass Nachhaltigkeit wirklich groß wird. Wir wollen, dass mehr Kapital bewegt wird und am Ende des Tages dann eben beides in Überlapp kommt. Also wir können wirtschaftlich erfolgreich sein und auch noch dem Planeten, der am Tisch mitsitzt, dann entsprechend Gehör verschaffen. Ich danke dir sehr, vor allen Dingen auch, dass du es geschafft hast, etwas tiefer mit reinzugehen, dass man einfach sieht, was sind so auch die Grauschattierungen, wo muss man auch aufpassen, wo muss man noch arbeiten. Aber am Ende des Tages hast du mir zumindest auch noch weiter Zuversicht gegeben und ich glaube, darum geht es eben auch, dass wir vielleicht da eben nicht mehr die alte deutsche irgendwie Einstellung haben, auf das Negative zu gucken, sondern auf die Chancen zu gucken. Also insofern vielen, vielen Dank dafür. Zum Schluss, du hast uns noch ein Lied mitgebracht, weil ich bitte immer alle, dass sie mir ein Lied sagen, weil ich liebe Musik und vielleicht hast du ein Lied, was dir gerade viel bedeutet, was du gerne hörst, was vielleicht auch in die Zeit passt, was du zum Ende vielleicht nochmal uns mit in die Shownotes geben kannst.
Das mache ich sehr gern. Das ist jetzt ein Thema, über was wir nicht gesprochen haben, aber was ja die Nachrichten gerade viel bewegt und auch mich. Das ist der Song Grenzen von Dota Kehr.
Dann hören wir den gerne gemeinschaftlich. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf das weitere gemeinsame Wirken und alles wird gut.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass hier in Alpach mit dieser coolen Bergkulisse, dazu wolltest du noch was sagen, dass wir hier sprechen konnten.
Das stimmt, dann sollen wir das nochmal kurz nachschieben. Das sieht man natürlich jetzt nicht, aber wir gucken hier vorne auf eine tolle Kulisse, nämlich wir sind bei dem European Forum Alpach und auch das ist vielleicht ein bisschen programmatisch, weil wir werden diese Probleme nicht lösen können, indem wir nur aus Deutschland, auch wenn ich über die deutsche Nachhaltigkeit rede, die Sachen angehe, sondern wenigstens Europa brauchen wir und ich glaube, dass das am Ende des Tages auch ein Wettbewerbsvorteil sein wird, indem wir konsequent nachhaltig agieren versus, jetzt mache ich es mal holzschnittartig, China, wo du hin willst, USA, wo du nicht hin willst.
Ich würde ja in beide Länder fahren.
Nein, aber ich glaube, wir aus Europa heraus sollten das Thema treiben und wir sollten der Hotspot für diese Zukunftstechnologien, um einfach auch nochmal einen neuen Begriff reinzuschmeißen. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das schaffen und entsprechend mit dieser Kulisse werden wir dann einen schönen Ausblick in die Zukunft haben. Danke dir.
Danke auch.